13 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Erzählungen von Achim von Arnim stehen auf unserem Programm. Heute hören Sie Ernst August Schepmann mit dem ersten Abschnitt der Erzählung »Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings« aus dem Jahre 1824.
Löwen. Heute war mein Geburtstag. Ich bin nun 19 Jahre alt und habe meine Rechtsstudien, mit denen andere kaum in ihrem 24. Jahre fertig werden, fast beendigt. Ich hoffte jetzt von aller Aufsicht frei zu sein. Als mir mein Vater vor 4 Wochen den seltsamen französischen Hofmeister schickte, der mir zu beweisen sucht, dass ich noch gar nichts wisse, dass ich noch gänzlich unerzogen sei und meine Lehrjahre nun erst anfangen müsse. Ich berichtete dagegen an meinen Vater. Dieser aber zerschmettert all meine Gründe mit väterlicher Allmacht, befiehlt mich ganz der Führung des Franzosen zu überlassen, mit dem ich in die Welt eintreten sollte. Der Hofmeister spricht von dieser Welt, als ob sie ganz das Eigentum König Ludwigs des 14. und seiner Franzosen sei. Als ob ich dazu noch einmal geboren werden müsste. Und ich freue mich gar nicht darauf. Ich soll mich nun besinnen, soll bestimmte Absichten verfolgen und mich nicht fortreißen lassen von Lüsten zu wissenschaftlichen Beschäftigungen. Zu diesem Behufe hat er mir heute das Versprechen abgenommen, alle Abend treulich aufzuschreiben, was ich gedacht und erlebt habe. Darüber Betrachtungen anzustellen, was wahr, was falsch, was versäumt oder übereilt sei. Er wusste mir das Unternehmen eines solchen Tagebuchs als höchst nützlich, als sehr unterhaltend darzustellen. Heute kann ich aber keins von beiden darin finden. Ich habe nichts erlebt und gedacht habe ich auch nicht viel. Der Vetter führte mich zur Feier des Geburtstages zu den Landsleuten. Es wurde viel Bier getrunken. Zu Hause habe ich wieder meine Institutionen geritten und das Buch des Hofmeisters über die Lebensart der großen Welt und die Kunst, Liebesbriefe zu schreiben, aufzuschlagen vergessen. Tue ich daran Unrecht, so tue ich es doch nicht mehr als er selbst. Wenn er die Zeit des Schlafengehens vergisst und seine Begierde über Indien etwas zu erfahren aus 1000 vergessenen Büchern befriediget. Dieser Götzendienst wird ihn in seinen geistlichen Studien als Abbé nicht weiterbringen. Die Welt wird sich auch um dergleichen tolles Zeug nicht viel kümmern. Jene Völker scheinen mir nach allem, was er erzählt, eher eine Art Affen, denn vernünftige Menschen. Und fänden sich dort nicht die kostbaren Steine und Gewürze, so möchte wohl kein vernünftiger Mensch dahin ziehen. Mein Herr Hofmeister ausgenommen, der den festen Vorsatz dazu hegt, wenn er meine Erziehung beendigt hat. Ich darf hier dreist über ihn schreiben. Der Horcher an der Wand hört seine eigene Schand. Und er hat mir bei seiner Ehre geschworen, dieses mein Tagebuch so heilig zu achten, als wäre es die Beichte, die ich meinem Pater Bonifaz ablegte. Er will mich auch in der besten Absicht nicht belauschen und nicht in dieses mir dazu geschenkte rote Buch blicken, auch wenn ich es offen neben ihm liegen ließe. Er ist ein Mann von Wort, das habe ich schon an ihm achten lernen. Ein Mann von sicherem, festen Betragen, den ich nicht wie seinen Vorgänger zu bewachen brauche gegen den Mutwillen der Studenten und gegen eigene dumme Streiche. Was der Abbé die Welt nennt, ist freilich nicht viel anders, als was Pater Bonifaz als den Teufel schilderte. Seine Welt ist Paris. Und unsere gute Stadt Köln mit allen ihren Heiligtümern ist ihm nicht so viel wert als die Vorzimmer der berühmten Pariserinnen, aus denen er jeden Einfall mit listigem Behagen wiederholt. Immer spricht er von Komödien, worin er mit anderen Liebhabern spielte, wie er in Maskenverkleidung die Leute angeführt hat. Er kann es nicht ertragen, dass mir die jetzt lebenden berühmten französischen Schriftsteller langweilig sind. Er behauptete, der Anstand fordere es, das Anerkannte zu loben. In Frankreich stehe das Urteil fest. Und ich würde mir selbst am meisten durch dergleichen Einfälle schaden. Er hat Augen, als ob er einem ins Herz sehen könnte. Er plagt sich mit vielen Sorgen für mich. Er scheint es gut mit mir zu meinen. Brüssel. Mein Herr Hofmeister ist verrückt. Heute lässt er mich aus dem Collegio zu sich rufen und sagt mir, dass mein Vater mich in Brüssel erwarte, wohin ihn eilige Geschäfte gerufen. Ich finde schon alles Nötige gepackt. Ja, noch viel mehr, als zu einer so kleinen Reise mir notwendig geschienen hätte. Kaum habe ich noch einen Augenblick Zeit, zum Vetter zu laufen, um von ihm Abschied zu nehmen. Der will es kaum glauben und versichert mir, er habe auf mich gar sehr gerechnet bei einer Streitigkeit, welche die Studenten mit den Soldaten anfangen wollten, um einen derselben zu befreien, der zum Tode verurteilt worden, weil er sich von ihm und anderen Studenten von seinem Posten fort zu einem Trinkgelage habe führen lassen. Ich war in Verzweiflung, dass ich nicht dabei sein sollte. Aber der Vetter rät, die Reise nicht auszusetzen, weil er den Ernst meines Vaters kennt. Sulpiz drängt sich dazu, mich als Bedienter zu begleiten, obgleich ich auf die paar Tage keine nötig zu haben glaube. Wir reiten so schnell wir können hierher, mein Vater ist nicht zu finden, und aus der Ruhe des Hofmeisters sehe ich deutlich, dass er auch nicht kommen wird. Welche Absicht er dabei hat, kann ich nicht erraten. Seine Verschwiegenheit ist undurchdringlich. Ich bin auf der Universität hinlänglich gewitzigt, um ihm begegnen zu können, wenn er etwas Böses mit mir vorhaben sollte. Kann ich sein Tagebuch finden? Vielleicht gibt es mir Belehrung über seine geheime Geschichte und Absichten. Zum Glück hat er mir kein Versprechen abgenötigt, es nicht anzusehen, und rechnet mir auf seine Vorsicht, es immer sorgfältig zu verschließen. Vielleicht auch auf meine Scheu vor fremdem Gute. Denn aufrichtig gesprochen, so etwas von Dieberei ist allerdings dabei, sich in das Geheimnis eines anderen zu stehlen. Notwehr ist erlaubt. Und hier, wo ich ganz unbekannt bin, während er schon mit einem Dutzend Reisenden Bekanntschaft, ja Freundschaft erneut zu haben scheint, muss ich mich der Selbsthilfe überlassen. Diesmal habe ich mich umsonst dem Teufel übergeben. Ich benutzte den Augenblick, als er hinausgegangen, blickte auf das Blatt und fand gar nichts als die unbedeutenden Worte: Wieder ein Tag vergangen ohne eine Nachricht von dir, liebe Laura. Wie ich durchs Vorzimmer gehe, bemerke ich zu meinem Erstaunen, dass der dumme Schlingel, der Sulpiz, auch ein Tagebuch schreibt, worin er genau aufzeichnet, wie viele Meilen wir gemacht, was der Hofmeister und ich mit ihm gesprochen. Zu meinem Ärger muss ich da lesen, dass der Hofmeister ihm befohlen, von allen meinen Gängen ihm Nachricht zu geben, auch wer mich besucht, denn ich sei neu in der Welt und gutmütig und könne leicht in die Hände bösartiger Menschen fallen. Nun bin ich gerechtfertigt wegen meiner Neugierde. Er sucht mich auf unwürdigem Wege durch den Bedienten zu belauern. Ich belausche künftig seine Tagebücher, indem ich beide unter allerlei Vorwand abends zu entfernen suche. Wer ist nun der Klügste, der Franzose oder der Deutsche? Brüssel. Ich bat ihn, wenn mein Vater noch nicht gekommen, die Rückreise nach Löwen sogleich anzutreten. Bei diesen Worten zeigte er mir das Schreiben des Rektors der Universität Löwen, in welchem derselbe seine Klugheit rühmte, mich wegen der zu erwartenden Studentenunruhen noch vor der Zeit fortgeführt zu haben. Zugleich übersandte er ein rühmliches Zeugnis meines Fleißes und mehrere Empfehlungsschreiben an französische Gelehrte. Ein anderer Brief des Vetters, den er mir dann übergab, erzählte mit Reue und Verzweiflung, wie er in dem Augenblicke flüchten müsse und sich bei einem deutschen Regimente in Frankreich wolle anwerben lassen, da er von seinem Vater keine Verzeihung zu erwarten habe. Er habe zwar den gefangenen Soldaten, der zum Richtplatz geführt, glücklich befreit, aber in der Hitze den Wachtmeister erstochen, der ihn begleitete. Die Soldaten, die sonst wohl ein Auge zugedrückt hätten, weil der Auflauf zur Rettung eines ihrer Kameraden geschehen, hätten dadurch ihre Ehre gekränkt geglaubt, auf die Studenten eingehauen, viele verwundet, zwei getötet. Und alles das Unglück mache man ihm nun zum Vorwurfe. Er freue sich nur allein darüber, dass ich fern gewesen und nicht durch ihn in dies Unheil mitverwickelt sei. Ich war durch diese Briefe betrübt und beschämt. Ich betrauerte das Schicksal meines Vetters. So nah hatte mich noch kein Unglücksfall berührt. Ich kannte das Unglück bis daher nur als einen Reiz meiner Neugierde, als eine milde Erregung des Mitleidens. Beschämt war ich durch den falschen Verdacht gegen meinen Hofmeister, aber ich vermochte es nicht, ihm den bösen Verdacht zu bekennen, den ich gegen ihn gehegt. Er schien es aber wohl zu ahnden, denn er zeigte mir zuletzt noch einen Brief des Vaters, worin ihm dieser Wechselbriefe für mich schickte und mir zwar Freiheit ließ, selbst zu wirtschaften mit meinem Gelde, doch nicht ohne vorhergehende Beratung mit dem Hofmeister. Er empfahl schnelle Abreise nach Paris, wo jetzt wegen der Hoffeste alle Leute von Stande dort versammelt wären, und befahl mir, das Geheimnis seines Freundes, meines Hofmeisters, wohl zu bewahren, der sich in Paris vielleicht einen anderen Namen geben würde, dem ich durchaus wie ihm selbst Folge leisten sollte. Dies wunderbare Vertrauen meines sonst so vorsichtigen Vaters brachte mich zum Gipfel der Verwunderung. Ich sagte dem künftigen Herrn Vater offen, ich empfände eine peinliche Neugierde, seine Geschichte zu hören. Er versicherte mir, dass er diese Neugierde befriedigen wolle, wenn es Zeit sei. Brüssel. Das ärgste Unglück, dem ich mich in Löwen entzogen, gleicht nicht dem Unstern, der mich hier in Brüssel verfolgt. Eben wollten wir fort, die Postpferde warteten, die der Hofmeister selbst bestellt hatte. Da fehlte der Sulpiz beim Aufpacken. Wir vermuteten, ihm sei ein Unglück geschehen. Der Hofmeister ging zu den Leuten, welche für die Sicherheit der Stadt sorgen. Ich durchsuchte sein Tagebuch, ob darin keine geheime Verbindung mit den Töchtern der Stadt aufgezeichnet wäre. Stattdessen fand ich eine Reihe Betrachtungen über mich, die mein Blut in Bewegung setzten. Aus Ärger und Langeweile trank ich mich noch mehr in Hitze. Endlich kam der Sulpiz, nachdem ich so 3 Stunden zugebracht über den Markt geschwankt, von einem Soldaten bis zur Tür des Wirtshauses geführt. Seine verkehrten Reden, auch der Geruch, überzeugten mich gleich, dass er sich betrunken. Kaum konnte ich die Zeit abwarten, dass er auf mein Zimmer kommt, um ihm eine gute Belehrung auf den Rücken zu schreiben. Ich will zugeben, dass ich in meiner Hitze nicht genau beachtet, wohin ich geschlagen. Aber seine Schläge hatte er verdient. Leider ist er am Kopfe verwundet. Ja, es tut mir leid, auch wenn er noch mehr Schläge verdient gehabt, da er mehr aus Neigung zu mir und aus Anhänglichkeit zu den meinen mitgegangen als des Lohnes wegen. Aber es war nun einmal geschehen, als der Hofmeister kam. Und darum hatte er Unrecht, mir Vorwürfe zu machen, dass ich mich an einem so guten Menschen vergriffen, der zum ersten Mal sich einen Vorwurf zugezogen. Er führte mich zum Spiegel und bat, dass ich mich ansehen möchte. Freilich kein sonderlicher Anblick. In einer Hand hielt ich einen Busch ausgeraufter Haare, meine Perücke war mir abgefallen, meine Manschetten voll Blut, meine Halsbinde aufgelöst, der Schaum stand vorm Munde und über die Backen hatte mich der Kerl in der Angst gekratzt wie eine Katze. Das machte mich noch zorniger. Ich beteuerte, dass ich mir in Hinsicht meines Betragens mit Bedienten nicht einreden lasse und eilte in ein Nebenzimmer, weil ich meine Wut aufkochen fühlte. Mein Entschluss war gefasst. Ich wollte mich unabhängig machen von den Einreden des Hofmeisters, es koste, was es wolle. Ohne mich um ihn zu bekümmern, ging ich zu dem Handelsherrn, auf welchen mein Vater den Kreditbrief gestellt hatte. Der Name ist mir entfallen. Er zahlte mir die 150 Pistolen ohne zu säumen aus. Ich sah den Hofmeister in der Entfernung auf der Straße und trat in ein nahes Kaffeehaus, um ihm auszuweichen. Es wurde da gespielt. Ich schämte mich, von diesem Vergnügen ausgeschlossen zu scheinen und wagte ein paar Pistolen. Ich verlor und verdoppelte meinen Satz. Nach einer Stunde war mein Geld verloren. Und ich hatte den Ärger zu vermuten, ich sei betrogen. Ich war im Begriff, die Karten dem Spieler an den Kopf zu werfen, als ich mich der Warnungen meines Hofmeisters erinnerte. Es war mir, als stünde er neben mir und redete mir zu, wie ein Mann von Stande den Verlust im Spiele nicht achten müsse. Mit erheuchelter Freundlichkeit nahm ich Abschied, indem ich mir die Karten als ein kleines Andenken meines Verlustes erbat. Der Spieler wollte zwar eine Einwendung machen, er schien verlegen und ich wusste mir das nicht gleich zu erklären, aber aus Eigensinn wegen meines Verlustes nahm ich die Karten fort, ohne mich an alle Einwendungen zu kehren. Ich eilte in das Gehölz vor die Stadt mit halbem Willen, meinem Leben ein Ende zu machen. Aber 10 Hinderungen traten zwischen. Zuerst konnte ich den Degen erst nach vieler Anstrengung aus der Scheide bringen, die bei dem Kampfe mit dem Bedienten verbogen war. Dann begegneten mir Leute. Endlich, nach ein paar Stunden, glaubte ich, allein zu sein, als der Hofmeister an mir in großer Eile vorüberstreifte und mir nur die wenigen Worte sagte, mein Diener sei sehr schlecht und er gehe eben nach einem Beichtvater. Eine große Angst wegen dieser Sündenschuld, die mich belasten könne, vertrieb alle Sterbelust aus meiner Seele. Ich eilte nach Hause, des festen Entschlusses, gleich am nächsten Tage fortzueilen nach Köln, meinen Vater anzuflehen, dass er der Familie des armen Sulpiz alles vergüte, was sie durch den Tod des Menschen verlieren könnte. Hier erfuhr ich, dass es sich ein wenig mit ihm bessere. Das bestärkte mich in meinem Entschlusse, fortzureisen. Als ich dies dem Hofmeister sagte, lachte er mich aus. Er riet mir, die Sache ruhig zu beschlafen. Er selbst habe Hunger und wolle erst noch mit ein paar Bekannten zu Nacht essen. Ich kann mich in diesen Mittelzustand von Beruhigung und Sorge, den er mir mitzuteilen sucht, nicht versetzen. Er ist teilnehmend und kann dabei so leichtsinnig sein, wegen des Geschwätzes von ein paar Franzosen sich mir zu entziehen. Er hat heute viel geschrieben. Ich bin sehr neugierig, ob es mich angeht. Seltsame Sachen musste ich da entdecken. Also doch ein Betrüger ist dieser Mann, der immer so beherzt von seiner Ehre spricht, dem mein Vater alles Zutrauen schenkte. Ein Ketzer. Und was viel schlimmer, ein Ketzer, der sich verstellt, als ob er zur allein selig machenden Kirche gehöre, der auch mich auf diesem Schleichwege verführen will. Und doch habe ich nie eine Spur dieser Absicht in seinen Reden bemerken können. Er spricht im Tagebuche von einer verstorbenen Frau. Er ruft sich ihr ganzes Wesen zurück. Er sagt, sie sei vollkommen gewesen. Denn selbst ihre unüberwindliche Abneigung, seinem Rate zu folgen und den äußeren Schein des katholischen Glaubens anzunehmen, sei eine Tugend gewesen, obgleich sie ihr das Leben, ihm und seinem Kinde jedes Lebensglück gekostet habe. Der arme Mann mag viel gelitten haben unter dem verruchten Ludwig XIV., aber warum kann er es nicht lassen, von dem liederlichen Hofstaate dieses gemeinen Menschen, der nicht einmal mit seinen Geliebten sich edel zu betragen versteht, mir immer vorzuerzählen? Ich bin kein Eiferer für meinen Glauben. Mein Vater hat immer viele Protestanten in seinem Hause gesehen. Aber ich will doch nicht um meinen Glauben wie ein Kind betrogen sein. Ich habe Logik gehört und weiß selbst zu prüfen. Ach, den armen Sulpiz habe ich heimlich besucht und ihm viel Geld versprochen, wenn er wieder genesen. Doch müsse er meinen Besuch dem Hofmeister nicht widersagen. Sein Tagebuch lag aufgeschlagen. Ich blickte hinein und fand keinen Vorwurf, sondern viele herzliche und unverdiente Liebe gegen mich. Könnte ich diesen Unglückstag aus meinem Leben verwischen? Antwerpen. Mein Hofmeister ist der edelste, der beste, der klügste und mutigste Freund. Ihm zuliebe möchte ich Ketzer werden. Als ich aufwachte, war der Hofmeister schon ausgegangen und ich ärgerte mich ziemlich, dass die beiden französischen Schwätzer, die er nach meiner Meinung so früh besucht, ihm mehr wert wären als mein Geschick. Ich eilte zu dem Wechselladen, wo ich gestern die 150 Pistolen ausgezahlt erhalten. Der Herr war in seinem Laden und aß ein Butterbrot. Er bot mir davon an. Ich wusste, dass dies das höchste Zeichen von Gastfreundschaft bei den Flamländern sei und vermutete daher, dass die Zahlung der kleinen Summe zur Bezahlung im Wirtshause und zur Reise nach Hause keinen Anstand finden würde. Aber ganz freundlich antwortete der Mann, dass mein Vater mich auf keine höhere Summe, als ich erhalten, bei ihm akkreditiert habe. Da half keine Bitte. Ich zog ihm in der Hitze ein paar Ohrfeigen und ließ ihn ganz verwundert mit dem Butterbrote im Munde stehen. Zum Glück war er allein. Sonst hätte ich mir einen gefährlichen Handel zuziehen können. Jetzt hat er sich durch Vermittelung des Hofmeisters dabei genügen lassen, 10 Pistolen mehr dem Vater anzuschreiben, nachdem ihm dieser vorgestellt, dass er keine Zeugen habe und ich die Sache ableugne. In meinem Zorne ging ich zu einem Hause, wo ein Goldschmied sein Schild ausgehängt hatte. Ich zeigte ihm meinen Diamantring, das schöne Andenken von meiner Großmutter, und war zufrieden, als er mir 10 Pistolen dafür bar ausgezahlt hatte. Nun ließ ich Pferde bestellen, wollte auch einen Bedienten mieten, fand aber keinen, weil sich alle durch die Behandlung, die der Sulpiz erfahren, abschrecken ließen. Während ich selbst einpackte, kam mein Hofmeister und legte stillschweigend meinen Diamantring und einen Beutel mit Geld auf den Tisch. Dann zählte er das Geld auf und ich fand 130 Pistolen vor mir liegen. Ich sah ihn verwundert an. Er lachte und versicherte mir, es sei mein Geld, das ich im Spiel verloren, ich möchte es einstreichen. Die 20 Pistolen, welche ich daran vermisse, habe er zur Hälfte angewendet, die von mir verschenkte Ohrfeige einzulösen und den Diamantring, der mehr als das Vierfache wert sei, wieder zu erhalten. Ich fragte beschämt nach dem Zusammenhange, aber er bat mich erst die Pferde, um ein paar Stunden später zu bestellen. Ich müsse mich noch ehrenhalber öffentlich zeigen. Nachdem ich die Pferde ein paar Stunden später bestellt, berichtete er mir ausführlich, wie er meinen Verlust durch die beiden Franzosen erfahren, zugleich auch die allgemeine Meinung, dass in dem Hause unehrlich gespielt werde. Zum Glück habe er auf meinem Tische Karten gefunden, die deutlich bezeichnet gewesen an der Rückseite. Da ich nirgends sonst gespielt, so konnte ich sie nur aus dem Spielhause mitgenommen haben. Mit diesen Karten sei er wie ein Feldherr in ein fremdes Land zu dem Spieler in Begleitung der beiden Franzosen eingedrungen. Die Karten hätten den frechen Kerl in Verlegenheit gesetzt, obgleich er im Anfange ihn mit der Forderung ausgelacht habe, ihm den Gewinn zurückzugeben. Er habe die Verlegenheit benutzt, die Franzosen hätten gedacht, die Sache unter ihren Bekannten weiter zu verbreiten, so habe der arglistige Schelm endlich andere Seiten aufgezogen. Und da dies wirklich nach ihrer Versicherung ein junger, unmündiger Mensch gewesen, der über sein Geld noch nicht frei disponieren könne, so mache er sich ein Vergnügen daraus, die Kleinigkeit zurückzuzahlen. Ich hielt mich bei dem Nichtswürdigen nicht länger auf, sondern eilte, nun ich Geld hatte, zum Goldschmied, dessen Name mir aus früheren Verhältnissen sehr bekannt war, obgleich ich ihn nie gesehen, auch aus mancherlei Gründen bei meiner Anwesenheit zu besuchen vermieden hatte. Ich trat ein, als er aber im Begriff war, den Ring zu zerbrechen, um den Wert der Steine durch eine neue Fassung zu erhöhen. Ich griff stillschweigend zu, um diese Zerstörung zu hindern. Ich wusste, dass mehrere Familientage in den Ring eingeschnitten waren. »Was soll er kosten?«, fragte ich dann. 100 Louis d'Or«, antwortete jener. »Er ist mein«, sagte ich und zahlte 10 Pistolen auf. Er sah mich verwundert an und ich sagte ihm, ohne den Ring angesehen zu haben, die Inschrift her, welche darauf stand. »Dem Mittelpunkte sind wir Buchstaben alle gleich nahe.« »Aber woher wussten Sie«, unterbrach ich ihn, »dass ich meinen Ring diesem Goldschmied verkauft hatte?« »Ich vergaß es Ihnen zu sagen«, fuhr er fort, »dass der Spieler nach Spitzbubenart, die einander nichts gönnen, wenn sie selbst dabei nichts gewinnen, mir mit der Miene eines Biedermanns anzeigte, dass der Goldschmied an der Ecke die Unwissenheit des jungen Manns, der meiner Obhut anvertraut, gemissbraucht, ihm einen Diamantring für den 10. Teil seines Wertes abgekauft habe. Ich sah nun«, fuhr er in seiner Erzählung fort, »dass der Goldschmied sich nicht so leicht wie der Spieler ergeben würde.« Und ich musste schon das Äußerste wagen, ihn an ein bedeutendes, vorteilhaftes Geschäft zu erinnern, das ich ihm in früheren Jahren zur Erreichung eigener Vorteile zugewiesen hatte. »So sind Sie wohl gar Herr Chardin, denn niemand anders weiß von dieser Handelsspekulation als der totgeglaubte Herr Chardin.« »Freilich«, sagte ich, Was ist dabei zu verwundern, in einer Zeit, wo sich die Hälfte der Menschen in Frankreich vor der anderen Hälfte verkriechen muss? Behalten Sie den Ring, fuhr er fort, und wählen Sie in meinem Laden, was Ihnen gefällt. Ich bin Ihnen viel schuldig bei dem glücklichen Fortgange meines Geschäfts. Mein Gott, wären Sie nur 4 Wochen früher hier eingetroffen. Warum? Fragte ich betroffen. Er öffnete ein Nebenzimmer. Er fragte mich, ob ich an niemand in dem Augenblicke gedächte. Meine verstorbene Frau fällt mir ein, antwortete ich. Doch weiß ich auch warum. Damals, als ich Ihnen den ersten Brief in Geschäften schrieb, war es auf dem Zimmer meiner Frau. Unglücklicher, rief er, hier hat sie noch vor wenigen Stunden gewohnt. Hier ist sie einem anderen vermählt worden, weil Sie für tot gehalten wurden. Kaum weiß ich, ob ich recht tue, Ihren Aufenthalt Ihnen anzuzeigen. Ihr gerechter Zorn könnte den beiden edelsten Wesen verderblich werden. Ich war erschüttert. Schweigend gingen wir mit heftigen Schritten auf und nieder. Unerwartet überraschte ich ihn mit der Frage, können Sie verschweigen, dass ich lebe? So ist uns allen geholfen. Dieselbe Frage wiederhole ich Ihnen, junger Freund. Können Sie mir Ihr Ehrenwort darauf geben? Ich tat es, und er fuhr fort. In demselben Augenblicke, als der Goldschmied mir dies Versprechen ablegte, trat meine Frau ein, fast schwindelte mir. Mein Plan war vergebens, ihr alle Kenntnis von der unglücklichen Fortdauer meines Lebens zu entziehen. Ich deckte einen Augenblick mein Gesicht, während sie erzählte, dass sie wegen einer vergessenen Kiste, welche sehr wichtige Papiere des Marquis ihres Mannes enthielt, auf ihrer Fahrt nach Antwerpen habe umkehren müssen. Sie ergriff das Kistchen, wollte eben mit schnellem Abschiede hinaustreten, als sie auf mich blickte, mich erkannte, mir in die Arme sank. Nach langem Kampfe mit allen streitenden Gefühlen war durch die Klugheit des Handelsmanns und seine treue Erzählung unserer Ereignisse verordnet. Meine Frau erzählte, es beruhigte sie, ich erkannte ihre Unschuld. Um sie zu beruhigen, sagte ich ihr, ich sei auch vermählt. Der Handelsmann riet jetzt, meine Frau solle ihren Weg nach Antwerpen verfolgen, ich sollte ihr nacheilen, dort sei sie niemand bekannt, wir könnten ruhig überlegen, was die Umstände notwendig machten. Wahrscheinlich sah der gute Mann mich schon mit dem Marquis in blutigen Händeln und wollte sein Haus nicht gern dadurch beunruhigen lassen. Doch war der Rat gut. Meine Frau ist in ihrem Wagen abgereist. Niemand ahndet etwas in Brüssel von dem Vorgange. Wir eilen in ein paar Stunden ihr nach, welche Zeit ich benutzen will, um ihrem Vater alles anzuzeigen. Und Sulpiz? Fragte ich. Er folgt uns, wenn er genesen. Für ihn soll gesorgt werden. Ich konnte in diesem Augenblicke die Frage nicht unterdrücken, ob er ein Hugenotte sei, wie ich dies aus seinen Klagen über Verfolgung in Frankreich schließen müsse. Und wenn ich es wäre, antwortete er und sah mit gespannter Aufmerksamkeit mich an, so müsste ich dies Geheimnis wenigstens meinem Vater mitteilen, sagte ich. Er umarmte mich und versicherte mir, dies sei das erste kluge Wort, wie es einem sich bildenden Weltmanne gezieme, das aus meinem Munde geboren sei. Aber es sei überflüssig, da er aus einem Blatte, welches er mir einhändigte, mir dartun könne, wie mein Vater sehr wohl mit seiner Glaubensansicht bekannt sei. Er ging dann seinen Geschäften nach und überließ mich der Betrachtung bei dieser Erklärung meines Vaters, für mich aufgesetzt, wenn mein Hofmeister mich zum Verständnis fähig glaube. Am Schlusse ward mir geboten, das Blatt zu zerreißen, weil es ihr Grundsatz sei, nie etwas Schriftliches über ihre Meinungen aufzusetzen. Das vollbrachte ich, wie es mir geheißen. Jedes Wort war mir eingeprägt. Der Hofmeister kam wieder. Mir schien keine Zeit vergangen, und ich hatte ein paar Stunden bei dem wunderbaren Blatte geträumt. Die Pferde waren bereit, unsere Sachen aufgepackt. Ich vermochte es über mich, Sulpiz um Verzeihung zu bitten. Er musste mir versprechen, nachzukommen. Erst in weiter Entfernung von der Stadt, als wir unseren Pferdeknecht vorausgeschickt hatten, fragte der Hofmeister, was sagen Sie zu dem Blatte? Ich gestand ihm, dass ich nichts Festes darüber zu denken vermöge. Ich hätte es in meinem Gedächtnis aufgenommen wie eine nicht abzuweisende feindliche Einquartierung. Ich hätte noch so wenig Haltung zu dieser Falschheit gegen die Welt, wie zu allen den Rücksichten, welche die gute Gesellschaft fordere. Der Hofmeister fragte weiter, ob ich nicht das Geheimnis eines Freundes bewahren würde, wenn dieser in Gefahr käme, durch weitere Verbreitung dieses Geheimnisses verkannt zu werden. »Hätten Sie einen Blick in fremde Papiere getan,« fuhr er fort, »würden Sie die erlauerten Geheimnisse anderen wiedererzählen?« Eine Blässe überzog mich. Ich stammelte wie ein überraschter Sünder. »Nein, nein!« »Nun,« fuhr der Hofmeister fort, »in unserem Kreise pflanzt sich die Weisheit rein fort, denn sie kommt nicht zu den Unwürdigen. Ich war dieser Überzeugung noch, ehe ich den Kreis Ihres Vaters kannte. Als unter Ludwig dem 14. die ersten Zeichen von Verfolgung gegen die Reformierten bemerkt wurden, fand ich es in Paris angemessen, meinen Glauben zu verheimlichen, die Messe zu besuchen und bessere Zeit abzuwarten. Dazu kam, dass ich in der Zeit, als das Edikt von Nantes aufgehoben wurde, den größten Teil meines Geldes katholischen Händen in Frankreich anvertraut hatte. Als ich ihn bei dieser Veranlassung nach seinem Geschäfte, welches er früher getrieben, fragte, antwortete er: Ich hieß in ruhigen Zeiten Chardin, war einst Handwerker und Hofmann zu gleicher Zeit, nämlich Goldschmied in Lyon und Juwelenhändler in Paris. Ich verfertigte, warum die Hohen einander beneiden, was manchmal über ihre Kräfte kostbar war, aber ihre Sehnsucht reizte, weil es ihnen die Gunst der schönsten Frauen zuwandte. Und so kam es, dass ich mit vielen Hohen schon wegen der Mitteilung solcher Wünsche in einer Vertraulichkeit stand, wie sie sonst nur dem Range gewährt wird. Eine gewisse Anlage zur höheren Geselligkeit entwickelte sich unter diesen Umständen sehr schnell, insbesondere seit ich reich genug war, vielen Schmuck auf Kredit den Vornehmen anzuvertrauen. Ich galt in Paris für einen Katholiken, obgleich ich von anderer Religion war, denn ich besuchte, wie ich gesagt habe, die Messe noch ehe dies geboten war. Und meine Frau, die mir dies leicht hätte verargen können, erfuhr davon nichts bei meiner Heimkehr nach Lyon, wo ich mein Geschäft trieb. Bald werdet ihr sie sehen und mir aufrichtig versichern können, ob meine Zuneigung mich nicht verblendet, wenn ich sie noch jetzt für eine der schönsten Frauen halte. Wir hatten eine Tochter, die diesen Glanz von ihr geerbt hatte, ohne sie zu verdunkeln. Ihre ruhige, treue Seele widerstand, ungeachtet der langen Abwesenheit, zu der mich oft mein Geschäft zwang und bei mancher kleinen Untreue von meiner Seite allem Andrange zahlreicher Verehrer. Ihre Klugheit wusste ihnen meist früh genug jede Hoffnung zu nehmen, und diese ist das Öl der Flamme. Nur ein Verehrer, ein junger Dragonerrittmeister, der Marquis G., ließ sich von seinem verliebten Unsinne nicht heilen. Er war liebenswürdig, und seine anderen Erfahrungen hatten ihn dreist gemacht. Er wagte einen Versuch, meine Frau auf einer Lustfahrt von der Gesellschaft zu trennen, sie zu entführen. Meine Frau entging nur mit Mühe dem Plane und sah sich bei seinen Drohungen genötigt, den Obersten des Regiments um Sicherheit anzusprechen. Dieser war kein Freund des Marquis. Er brachte die strengen Befehle des Königs mit Ernst zur Anwendung. Der Marquis kam zu seiner Besserung auf unbestimmte Zeit in die Bastille. Unleugbar hatte meine Frau aus Notwehr ihn sehr unglücklich gemacht. Er war durch Gunst und Verdienst zu den größten Hoffnungen auf seiner Bahn berechtigt. Dennoch schien er kein Gefühl der Rache zu hegen. Er war es unleugbar, der ihr auf tausend Wegen, ohne seinen Namen zu nennen, zärtliche Lieder, artige Geschenke aufdrängte. Meine Frau wollte nichts davon annehmen, aber ich befreite sie bei meiner Ankunft von dieser Prüderie, indem ich mich lachend der Gaben bemächtigte. Solch eine Liebschaft kam mir damals vor wie ein Puppenspiel, das ich nicht ernsthaft nehmen konnte. Ich sah mein Geschick manchmal an die glückliche Ankunft einer Kiste mit Diamanten geknüpft. Die Treue meiner Frau bewunderte ich, obgleich ihre Untreue mich auch nicht gekränkt haben würde. In so heiterer Laune überraschte mich das harte Gesetz des Königs. Ich sah meine Frau unerschütterlich nicht die Messe besuchen zu wollen und sah mich dadurch gezwungen, von Lyon, wo wir als Hugenotten bekannt waren, nach Metz zu ziehen, wo ich mich einstweilen unter anderen Namen für einen wandernden Doktor ausgab und mich durch Ankauf eines Hauses, das dem Bürgermeister gehörte, diesem beliebt machte. Das schützte uns längere Zeit. Ich bewirtete alle Leute von Ansehen und diese schienen gar nicht zu beachten, dass meine Frau die Messe nicht besuche. Aber noch ein Umstand war mir höchst günstig. Eben der Marquis, der durch meine Frau in die Bastille gekommen, war nach einem Jahre daraus entlassen und dort als Kommandant über die Dragoner eingerückt, die zur Bekehrung der Reformierten ausgeschickt wurden. Er hatte meine Frau sehr bald auch unter dem fremden Namen erkannt und unser Unglück erraten. Aber seine Großmut wusste seine Liebe zu beschwichtigen. Er schien meine Frau nicht zu kennen und wies die Anzeigen der Religionsspione mit dem angenommenen Einwande zurück, als ob er meine Frau selbst sehr andächtig in der Messe gesehen. Während nun die Häuser unserer Glaubensgenossen verwüstet worden, hatte ich Zeit, meine Forderungen einzuziehen und mein Geld nach Holland zu schicken. Ruhig trat ich meine letzte Reise nach Paris an, die letzten Kapitalien einzukassieren, um dann in Holland oder in Berlin bei dem großen Kurfürsten ein neues Geschäft anzuknüpfen und mit freier Religionsübung meine Frau zu erfreuen. Aber der Neid der unglücklichen Glaubensgenossen war mir inzwischen gefährlicher geworden als der Hass meiner Glaubensfeinde. Sie hatten ihren Ärger nicht verbeißen können, dass ich mit den meinen in Wohlleben ungestört bestanden. Sie rechtfertigten ihren Ärger, indem sie mich als einen Angeber ausschrien, der bloß verreise, um zu verraten, was noch an Vermögen der Reformierten verborgen geblieben. So kam die Nachricht, dass ich ein heimlicher Hugenotte sei, an den Intendanten der Provinz, durch diesen, der keinen Scherz in solchen Sachen verstand, an den Gouverneur. Und dieser schrieb dem Marquis, dass er den König benachrichtigen werde, wenn ich mich nicht bis zum nächsten Posttage in Gutem oder Bösem zum Katholizismus bekannt hätte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Ernst August Schepmann las die erste Folge der Erzählung »Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings« von Achim von Arnim. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Frauen sei es trotz aller Hindernisse immer wieder gelungen, sich in der Welt des Jazz durchzusetzen mit ihrem Talent, ihrem Können, ihrem Mut, ihrer Entschlossenheit und ihrer Begeisterung für die Musik. Dies sagte kein Geringerer als Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede zum Internationalen Frauentag am Freitag im Schloss Bellevue in Berlin. Und weiter, Frauen hätten den modernen Jazz auch weiterentwickelt und zugleich für mehr Gleichberechtigung gesorgt in der Szene und in der ganzen Gesellschaft. Wir berichten von der Konzertveranstaltung. Meine Kollegin Sarah Seidel war dabei. Mein Name ist Moretta Heinzelmann. In unserer Reihe Nordischer Jazz stellen wir das Album Strange Place for Snow des Esbjørn Svensson Trios vor. Und unser Album der Woche, das kommt aus den USA von der Jazzlegende Charles Lloyd. Der tröstliche Titel: The Sky Will Be There Tomorrow.
Mm-hmm.